Herzlich willkommen, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Jeder Mensch hat von Gott eine einzigartige Berufung. Er hat uns zu Kinder Gottes berufen und hat einen Liebesplan mit uns vor. Er will uns eine besondere Aufgabe übertragen. Das Lebensziel der Menschen besteht darin, die Berufung zu erkennen und ihnen nachzufolgen und so auf der Welt Zeugnisse ablegen. Darum sagt Jesus gemäss Johannes 15,16: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt. Und diese Frucht bringt auch im Rahmen des Priestertums der Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim. Er hat den Ruf schon ganz früh erkannt und wirkt heute wunderbar. Wir kennen ihn von Gottesdienstübertragungen auf Radio Horeb oder auch im Rahmen des Pfarrzählsystems, wo er sich unermüdlich einsetzt. Und heute teilt er mit uns etwas ganz Persönliches, nämlich seine Berufungsgeschichte. Und so möchte ich ihn ganz herzlich bei Radio Maria willkommen heißen.
Ja, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Ich freue mich, ein wenig bei Ihnen heute über meine Berufung oder meinen Weg erzählen zu dürfen. Ich hoffe, Sie verstehen mich auch, wenn ich Hochdeutsch spreche. Ich bin eigentlich ein Schwabe und das Schwäbische ist ja sonst dem Schweizerdeutschen nicht ganz so fern. Ich verstehe auch das Schweizerdeutsche ein bisschen, aber ich kann es nicht sprechen, deswegen bleibe ich beim Hochdeutsch.
Ich wechsle auf Hochdeutsch und wir freuen uns jetzt auf den persönlichen Ruf Gottes, den Sie verspürt haben, und übergebe Ihnen einfach mal das Wort, Herr Pfarrer Hesse.
Danke, Frau Matti. Jeder Weg Gottes mit uns Menschen beginnt früh, vom ersten Moment des Daseins an. Für mich hat sicher eine ganz wichtige Rolle gespielt, meine persönlichen Probleme mit meiner Gesundheit. Ich bin eigentlich von Geburt an mit einer Behinderung behaftet. Ich habe eine Knochenkrankheit mitbekommen sozusagen in mein Leben, die mich schon als Kind beschäftigt hat. Ich habe sogenannte Knochentumore bekommen am ganzen Körper und so musste man mich schon früh zum ersten Mal mit 6 Jahren operieren. Also immer wieder diese Knochentumore an verschiedenen Körperstellen entfernen. Und das hat mich auch schon früh herausgefordert, denn allein schon die Erfahrung der Narkose bei einer Operation ist natürlich etwas ganz Eigenes. Man erlebt, wie man in wenigen Sekunden das Bewusstsein verliert, wenn der Arzt das Narkosemittel spritzt. Und jetzt muss man vertrauen. Jetzt muss ich den Ärzten vertrauen. Bei mir war es nun so, dass diese Krankheit durchaus selten ist und die Ärzte mir auch erklärten, dass sie damit nicht zu viel Erfahrung haben und gleichzeitig auch bei diesen Operationen richtig schwer arbeiten mussten. Sie mussten diese Überbeine, diese Tumore eben mit großem Kraftaufwand entfernen und so haben sie mir immer auch gesagt, dass es nicht sicher ist, dass das immer gut geht, dass sie da nichts anderes beschädigen und so weiter, dass nicht mal ein Körperteil von mir gelähmt bleibt und so weiter. Und so habe ich irgendwie früh dann auch schon, auch mit Hilfe meiner Eltern, gelernt zu sagen, ich vertraue jetzt nicht dem Arzt, denn der ist auch nur ein Mensch. Ich versuche oder ich weiß, dass es besser ist, Gott zu vertrauen und ihm diese Operation anzuvertrauen, dass es gut wird oder dass er dann eben dafür sorgt, dass das passiert, was er will. Nachdem das bei mir so immer wieder kam, insgesamt hatte ich 12 solche Operationen in meiner Kindheit und Jugend, war das so ein bisschen eine Einübung auch in das Gottvertrauen. Und gleichzeitig habe ich auch gerade in den Krankenhäusern häufig dann auch mit anderen schwerkranken Kindern und Jugendlichen zu tun bekommen. Häufig auch, weil meine Krankheit eine Tumorerkrankung ist, die zwar gutartig ist, aber eben doch ein Tumor, bin ich dann mit anderen Tumorpatienten, insbesondere mit krebskranken Kindern, dann auch im Krankenhaus gelegen, wo ich dann auch öfters miterlebt habe, wie ein solches Kind dann eben auch gestorben ist. Und das hat mich dann schon früh auch sehr herausgefordert mit der Frage nach dem Sinn des Lebens und ja auch dem Sinn einer Krankheit und so weiter. Ja, das hat sicher mit dazu beigetragen. Ich bin in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen. Meine Mutter auch ganz besonders hat mich sicher auch immer im Glauben bestärkt und geführt. Und so bin ich auch in die Pfarrgemeinde hineingewachsen, in Gundelfingen an der Donau, wo ich aufgewachsen bin, war viele Jahre Ministrant und so, aber habe damit auch schon sehr früh irgendwie gespürt, dass der Herr einen Plan hat und dass der wohl auch so Richtung Priestertum laufen könnte. So habe ich mit 12 Jahren dann schon zu meiner Mutter eigentlich mehr oder weniger überzeugt gesagt, ich möchte Priester werden. Ich habe das dann auch meinem Pfarrer gesagt und bin dann auch mal zu unserem Bischof gekommen, schon als Kind, als Jugendlicher. Und es hat sich eigentlich sehr schnell auch bestätigt, dass das wohl mein Weg ist. Bin dann auch die Schullaufbahn mehr oder weniger direkt so gegangen zum Abitur beziehungsweise halt auch dann zum Studium und habe dann in Augsburg begonnen auch zu studieren. Gleichzeitig habe ich noch ein zweites Element in meinem Leben sicher auch geprägt. Das hängt auch mit meinen Eltern zusammen. Mein Vater ist von Jugend auf bei den Pfadfindern gewesen und hat uns immer auch so ein bisschen beigebracht, dass man im Leben sich etwas trauen muss, dass man auch mal ein Risiko eingeht, so nach dem Motto, wer in seinem Leben keine Fehler macht, der macht auch nichts Gescheites. Und so bin ich eigentlich dann in meinem Studium auch auf die Möglichkeit gestoßen, dass ich mal ein Jahr im Heiligen Land verbringen kann, in Israel, in Jerusalem. Und diese Möglichkeit habe ich dann angestrebt. Das war mit einem Stipendium verbunden. Und das ging schon beim Abenteuer ein bisschen los, weil ich war ja immer noch auch behindert durch meine Krankheit. Das hat auch zur Folge gehabt, dass ich nicht so körperlich belastbar war, insbesondere wenn es ums Laufen ging, bin ich halt schneller als andere ermüdet. Und so war eben die Frage auch, ob überhaupt für mich dieser Israel-Aufenthalt bzw. das Studium im Heiligen Land möglich ist, weil das auch mit Exkursionen, mit Wanderungen und so verbunden war. Aber es haben sich viele Wege dann geebnet und ich habe dann die Möglichkeit bekommen, das Stipendium erhalten. Und dieses Jahr im Heiligen Land war für mich von einer ganz außergewöhnlichen Bedeutung. Einmal schon körperlich wiederum, wie gesagt, meine Behinderung war ja immer noch da. Das begann eigentlich mit einer ersten großen Ausflug in die Wüste Sinai, der ganz am Anfang dieses Studienjahres stand, wo wir 10 Tage mit den anderen Kommilitonen eben in der Wüste Sinai unterwegs waren und eben auch einige Tage zu Fuß. Das war für mich schwierig. Man hat dann sogar teilweise versucht, mich auf einen Esel zu setzen, dass ich also mit den anderen dann praktisch auf dem Reittier mitgekommen bin. Die Folge war aber nur, dass ich dadurch mit dem Eselsritt eher noch kränker geworden bin. Das war mit sehr großen Komplikationen verbunden. Auf jeden Fall habe ich dann noch wenig später dann einen Sonnenstich bekommen und ich bin gesundheitlich ziemlich, kann man sagen, an den Rand meiner Möglichkeiten gekommen. Aber die Folgen dieser 10 Tage Wüste und Erkrankung und Entkräftung war dann, dass ich sehr, sehr stark abgenommen habe. Ich habe also binnen dieser 10 Tage, 2 Wochen ungefähr 15 Kilo Körpergewicht verloren. Und als ich dann wieder in Jerusalem zurück war, man mich wieder heil doch wieder dorthin gebracht hat und ich mich einigermaßen wieder von den Erkrankungen erholt hatte, war ich plötzlich um einiges leichter und habe die Erfahrung gemacht, dass ich jetzt auch wieder laufen kann und das besser laufen kann denn je. Und das hat mir dann auch das Heilige Land auf eine ganz neue Weise auch geschenkt. Ich konnte plötzlich auch die Orte besuchen leichter. Ich konnte mich in Jerusalem, eine Stadt, wo es ja auch auf und nieder geht, relativ locker bewegen. Und das war das Äußere. Dann kam aber für mich vor allem, und das war für meine Berufung sicher entscheidend, noch eine innere Erneuerung hinzu. Eigentlich war dieser Aufenthalt im Heiligen Land die ersten Monate fast, also ungefähr die ersten 4 Monate, ziemlich enttäuschend. Nicht so sehr, weil das Äußere nicht schön gewesen wäre. Ich war ja in Jerusalem, wir waren an der Domitio-Abtei, ist eine deutsche Benediktinerabtei auf dem Zionsberg am Rande der Altstadt. Aber das Geistliche ist mir irgendwie abgegangen. Ich habe mir immer so erwartet, ich komme ins Heilige Land und da ist irgendwie auch dann Gott näher oder ich kann irgendwie Jesus anders begegnen wie zu Hause und so fort. Und gleichzeitig war aber vieles schwierig. Wir lebten in diesen Spannungen. Teilweise war das auch innerhalb dieser Benediktinerabtei nicht ganz einfach. Das hat auch nicht immer so ganz übereingestimmt mit dem Anspruch, den sie hatten. Und ich habe auch andere dann eben Priester erlebt, die nicht so gelebt haben, wie ich mir das eigentlich erwartet hätte. Es waren also so äußere Enttäuschungen und damit auch das Land selber etwas für mich schwierig geworden. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht, zusammen mit einem Freund, nach anderen geistlichen Orten in Jerusalem und bin dabei eigentlich mehr durch Zufall, eben durch diesen Freund, auf eine katholische Gemeinschaft gestoßen, die viel Anbetung hält in ihrem Klösterchen. Und die haben uns dann eben eingeladen, dass wir doch öfters mal zu ihnen kommen können, auch zum Gebet und zu ihren Gebetszeiten. Und war das eben so, dass ihre Gebetszeiten häufig stilles Gebet vor dem Allerheiligsten waren, in einem ganz kleinen Gebetsraum, der als Kapelle ausgerüstet war. Und das hat mich persönlich eigentlich sehr tief berührt, denn dass man einfach still vor dem Allerheiligsten in der Monstranz oder in einem kleinen Ostensorium, wie man das nennt, also nur in so einem ganz kleinen Gefäß, wo die Hostie eben ausgestellt wird, verweilen kann und ohne, dass man da etwas laut betet oder singt, groß, da wurde nur am Anfang ein kleines Lied gesungen und am Schluss vielleicht, aber die Stunde über war immer still und es dauerte eben eine ganze Stunde. Das hat mich unwahrscheinlich herausgefordert. Erst, was tue ich da? Und dann, als ich so gelernt habe, auch von den Schwestern, dass man einfach da jetzt so mit Jesus reden kann, wie es mir eben gerade geht, was mir gerade einfällt, beziehungsweise, dass man einfach dann auch die Bibel aufschlagen kann und dann einfach ein Wort aus dem Evangelium lesen kann. Da habe ich zum ersten Mal dann in meinem Leben so richtig erfahren, dass Gebet keine Einbahnstraße ist, sondern dass da auch etwas zurückkommt, dass da Jesus sich auch mitteilt. Nicht so, dass ich jetzt Stimmen gehört hätte, sondern dass ich in meinem Herzen gespürt habe, nach jeder Anbetungsstunde, wir mussten einmal eine halbe Stunde hinlaufen, das war dann auch sehr interessant, so Vorbereitung, Nachbereitung und eine halbe Stunde zurück, dass, wenn ich heimgegangen bin, immer etwas anders war, dass ich eine Antwort bekommen habe, dass ich eine innere Sicherheit bekommen habe. Unter anderem entstand dann auch für uns zwei, die wir da immer unterwegs waren, die Idee, wir müssen unseren Aufenthalt im Heiligen Land verändern, indem wir einfach mal auf die Spuren Jesu gehen und den Rucksack nehmen. Es war inzwischen Februar und wir waren mitten im Studium eigentlich und so sind wir dann zu unserem Studienleiter gegangen, haben ihm erklärt, wir bräuchten jetzt eine Woche frei, was eigentlich rechtlich für unsere Stipendien gar nicht vorgesehen war. Aber der ließ uns dann ziehen und so sind wir dann eine Woche mal richtig mit der Bibel in der Hand nach Galiläa auf die Spuren Jesu. Und mit dieser Woche, die ich da so richtig mal mich auf Jesus einlassen konnte, mit seinem Wort und einfach auf dem Weg auch, hat sich für mich ganz viel verändert. Vor allem ist mir bewusst geworden, dass Jesus ganz direkt uns Menschen begleitet. Dass das nicht eine Fantasie ist, nicht nur eine Idee, sondern dass das konkret erfahrbar ist, jeden Tag. Und dass auch die Worte, die Jesus mir schenkt, so auf dem Weg treffen und dass sie mir Antworten geben, Weisung geben, dass ich mich auf ihn einfach auch verlassen kann. Das, denke ich, hat mein Leben und auch dann vor allem auch meine Berufung zum Priester nochmal um einiges vertieft, ohne dass sie nicht vorher auch schon klar gewesen wäre, aber es war eben eine andere Art der Jesusbeziehung, die mir da im Heiligen Land geschenkt worden ist und die ich immer wieder eigentlich auch heute noch erleben darf, nicht immer so intensiv, das ist so ein erster Anfang gewesen, später wird es vielleicht eher ein wenig weniger greifbar, aber man weiß doch, er ist da und ich kann mich auf ihn verlassen und ich kann ihm begegnen, ich kann ihm Fragen stellen und er wird mich auf jeden Fall immer wieder halten, er wird mir die nächsten Wegetappen zeigen. Und das hat sich so durch mein Leben eigentlich bis heute immer wieder durchgezogen. Damit traut man sich auch mehr. Man wird bereiter, ein Risiko einzugehen, weil ich weiß, ich bin jetzt da nicht allein und das ist jetzt der Weg Jesu. Und selbst wenn es schief geht, ist er immer noch da und fängt mich wieder auf. Also es hat mich in meinem Leben eben sehr geprägt. Und seither, muss ich sagen, habe ich dann auch dieses Element der Anbetung nie mehr losgelassen, weil ich immer mehr gespürt habe, dass aus dieser Möglichkeit, Jesus persönlich zu begegnen, einfach mir eine viel größere Sicherheit, eine größere Freiheit letztlich auch für mein Leben erwächst und auch gerade natürlich für meinen Dienst dann später als Priester. Ja, vielleicht zu viel mal für den ersten Teil meiner Berufung.
Danke vielmals, Herr Pfarrer Hesse. Das sind sehr berührende Ausführungen und ich möchte jetzt eine Musikpause machen, damit wir uns selber fragen können, was das für unsere persönliche Berufung bedeutet. Ich denke mir, wie Pfarrer Hesse das gewünscht hat, das Lied »Meine Zeit steht in deinen Händen« ist für diesen Moment der Stille sicher passend. Nach diesem stillen Moment, wo wir in unser Herzen hineinhorchen durften, mit den Klängen vom Lied »Meine Zeit steht in deinen Händen«, möchte ich das Gespräch mit dem Herr Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim weiterführen. Der Herr Pfarrer Hesse hat uns in einem ersten Teil sehr bewegende Ausführungen über seine Berufung geteilt. Und ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil, wo wir ein wenig mehr auf den Ruf Gottes von Herr Pfarrer Hesse eingehen wollen. Herr Pfarrer Hesse, Sie haben den Ruf Gottes ganz früh in Ihrer Jugend verspürt. Können Sie hier einige Worte dazu machen?
Voraussetzung war in meinem Leben sicher auch, wie gesagt, einmal meine Erkrankung, zweitens natürlich auch so das gelebte Zeugnis meiner Eltern, den ich sicher da viel verdanke, und natürlich auch die Pfarrei. Ich glaube, es müssen viele Faktoren zusammenkommen, damit seine Berufung reifen kann. Gleichzeitig aber heißt das, ist Gott ganz, ganz individuell am Arbeiten. Er hat mit jedem einen ganz eigenen Plan, auch wenn diese Rahmenbedingungen nicht immer so sind oder ideal sind, denke ich, kann Gott uns Menschen auch abholen, wenn wir widrigere Umstände haben. Gott kann aus jedem Minus unseres Lebens immer auch ein Plus machen. Wichtig ist vor allem, dass wir, glaube ich, hören und einfach offen sind. Als Kind ist man wahrscheinlich etwas offener für solche Wege. Warum Gott den einen früher und deutlicher beruft, vielleicht wie den anderen, das können wir nie sagen. Es ist einfach dann ein Geschenk, eine Gnade. Aber offen sein ist immer entscheidend, dass wir ihn einladen. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist, denke ich, die Kernfrage unseres Lebens.
Sie haben bereits mit 12 Jahren den Ruf Gottes verspürt. Wie war das und wie hat Gott zu Ihnen gesprochen und wo haben Sie diesen Ruf Gottes verspürt?
Ja, also, das lässt sich gar nicht mehr so leicht beantworten. komischerweise würde ich eben schon sagen, ist das in mir aufgestiegen. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich jetzt direkt zu meiner Mutter gesagt habe, ich möchte Pfarrer werden. Denn in meinem Umfeld, also in der Familie, gibt es keine anderen Priester, außer eben den, den ich in meiner Pfarrgemeinde natürlich kennengelernt habe oder der da mein Pfarrer eben war, als Ministrant und so weiter ja auch. Ich denke, bei mir war das mit Sicherheit einfach durch diese Erkrankung nochmal intensiver, weil diese Frage nach dem Sinn des Lebens für mich immer da war und ich mich dem einfach stellen musste, weil ich auch den Tod auch anderer Kinder da im Krankenhaus öfters so miterlebt habe und das ja auch irgendwo verarbeiten wollte. Wozu bin ich eigentlich auf dieser Welt? Was ist der Sinn? Auch jetzt, was hat Gott mit meiner Krankheit vor? Warum bin ich krank? Warum bin ich nicht wie die anderen? Das ist ja auch, beziehungsweise ich war ja dann öfters auch eingeschränkt in der Schule, eher unter Klassenkameraden, weil ich nicht so stark war, weil ich nicht so Sport treiben konnte, benachteiligt und so. Und da hat mich eigentlich immer schon das gehalten, dass ich spürte, du bist nicht deswegen etwas wert, weil dich jetzt andere für toll empfinden, sondern du bist deswegen wichtig und wertvoll, weil Gott mit dir etwas vorhat, weil Gott dich braucht. Und ja, das denke ich, wird wesentlich auch so mit dazu beigetragen haben. Aber die äußeren Zusammenhänge kann ich nur feststellen, dass mir es geschenkt war. Wie das kam, weiß ich selbst nicht.
Wie war die Reaktion von Ihren Eltern, als Sie schon mit 12 Jahren sagten, ich möchte Priester werden? Sprich auch von Ihren Kollegen in der Schule?
Ja gut, in der Schule habe ich es natürlich wohl nicht so bald bekannt gegeben. Meine Mutter war sehr positiv eingestellt, mein Vater letztlich auch. Er hatte jetzt auch keine Größe, er war eher der ruhigere Typ. Er hat das jetzt, sagen wir mal, zur Kenntnis genommen. Also von der Reaktion her hatte ich da eigentlich weniger Schwierigkeiten. Ich denke, das ist eigentlich weitgehend optimal aufgegriffen worden. Eben gerade auch mein Pfarrer vor Ort hat mich dabei dann schon früh eigentlich auch gefördert, hat mir dann versucht, auch Empfehlungen zu geben oder Angebote zu geben, wo ich mich auch als Jugendlicher dann mit Gleichgesinnten zusammentun konnte, damit meine Berufung sozusagen auch ein bisschen sich orientieren kann und so. Und dadurch bin ich dann auch innerhalb der Diözese Augsburg schon früh mit anderen zusammengekommen, die auch schon solche Wege im Sinn hatten.
Hatten Sie eine zusätzliche geistliche Begleitung während dieser Berufungsphase?
Eigentlich außer meines Heimatpfarrers nicht wirklich. Also in der frühen Zeit nicht, also in meiner Jugend nicht. Später dann eben, als ich dann eben mit Israel in Berührung kam und so, da habe ich mich dann auch an geistlichen Gemeinschaften ein bisschen orientiert, bin auch schon vorher bei der charismatischen Erneuerung ab und zu dabei gewesen, aber jetzt nicht so ganz intensiv, so mehr bei Gottesdiensten ab und zu mal. War einfach auf der Suche auch nach geistlichen Aufbrüchen in unserer Kirche, ja, eben auch um zu sehen, wo beginnt denn etwas Neues, wo sieht man denn ein bisschen auch die Zukunft schon aufleuchten, wo doch ja auch damals schon spürbar war, dass manches eben rückläufig ist, aber eben auch andere Wege, Erneuerungswege in der Kirche doch auch wieder aufbrechen.
Wie ist das, Herr Pfarrer Hesse, hat sich Ihr Gottesbild während den Jahren, wo Sie im Glauben gestanden sind oder stehen, hat sich das verändert?
Ja, bestimmt. Das würde ich sicher sagen. Also insbesondere nochmal durch die Erfahrung der Anbetung im Heiligen Land. Sehr massiv. Ich meine, als Kind, als Jugendlicher, auch in den ersten Jahren als Seminarist, gut, da war schon immer diese Erfahrung da, dass Gott ruft, beziehungsweise dass er existiert, also an der Existenz Gottes. Muss ich jetzt zugeben, habe ich in meinem Leben wahrscheinlich nicht wirklich je gezweifelt. Und zumal eben diese Herausforderung ja auch mit der, wie ich vorher erzählt habe, der Narkoseerfahrung in den Krankenhäusern für mich immer da war, wem vertraue ich? Ich kann Gott vertrauen, er ist da. Aber es war eben mehr so, doch eher der ganz Jenseitige, der für mich jetzt zunächst nicht erreichbar war oder den ich nicht so greifen konnte. Und im Heiligen Land ist mir das Ganze schon wesentlich näher gekommen, würde ich sagen. sowohl optisch, das finde ich heute noch einfach großartig, wenn man das Heilige Land einmal erleben durfte, das kann ich jedem der Hörerinnen und Hörer vielleicht auch nur empfehlen, wenn ihnen je eine Möglichkeit gegeben ist, dorthin zu kommen, das wird ihre Beziehung auch zu Gott immer auch vertiefen, weil alles bekommt einen Ort. Jerusalem zum Beispiel jetzt. Es ist einfach, wenn ich den Karfreitag jetzt erlebe, dann habe ich einen Ort dafür, wo Jesus gestorben ist, wo er gelitten hat. Natürlich auch Bethlehem, wo er geboren ist, Nazareth, wo er aufgewachsen ist. Es macht die Sache wesentlich konkreter. Damit komme ich gar nicht mehr auf die Idee zu denken, das wären nur Geschichten, die irgendjemand erfunden hat. Zumal ja dann die Menge der Orte, wenn man das Heilige Land dann näher kennt, so zahlreich wird, das kann niemand mehr erfinden. Und wenn ich dann vor Ort die Bibelstellen lese und dann realisiere, wie exakt die auch in die Landschaft hineinpassen und dann eben dazu noch jetzt von der direkten Begegnung mit Gott, wenn ich dann gerade auch so mich auf den Weg mache, das ist nochmal das Pfadfinder-Element, das mir in meinem Leben heute noch wichtig ist, dass ich zum Beispiel mal mit dem Rucksack mich jetzt wirklich auf einen biblischen Weg mache oder in der Wüste unterwegs bin. Das habe ich auch schon mehrmals gemacht, so Wüstenwanderungen später. Selbst auch teilweise alleine mit dem Risiko, jetzt niemand an der Hand zu haben, aber zu wissen, Gott ist da und ihn auch konkret dann immer wieder zu erleben. Ich kann mich einmal an eine Wüstentour erinnern, da waren wir zu dritt unterwegs und da ist uns das Wasser ausgegangen. Wenn man das mal dann realisiert, man steht mitten in der Wüste und wir wissen jetzt genau, wir haben jetzt noch nur noch wenig Wasser, wir kommen nicht aus der Wüste mehr raus, wenn wir nicht Wasser finden. Und wir finden dann tatsächlich einen Brunnen. Dieses Erlebnis bleibt mir heute noch unvergesslich. Und es war noch nicht einmal die Lösung des Problems. Der Brunnen war gefunden, aber wir hatten, wie es so schön in der Bibel heißt, beim Johannesevangelium, bei der Begegnung mit der Samariterin, der Brunnen war tief und wir hatten kein Schöpfgefäß. Das heißt, ich hatte wirklich das Problem, der Brunnen war wahrscheinlich so 20 Meter tief und wir wussten nicht, wie wir das Wasser aus diesem Brunnen rausbekommen. Wir wussten, das ist die Lösung für unser Problem, aber wir kamen. Und dann kam tatsächlich just in dem Moment ein Hirte mit einer riesen Schafherde mit einem Schöpfgefäß und der hat uns dann eben aus seinem tiefen Brunnen mit Wasser versorgt. Da spürt man dann irgendwo auch die Vorsehung Gottes. Das kann man als Mensch nicht mehr berechnen, das kann man nicht mehr machen und solche Erfahrungen kann ich jeden Tag machen und die kann ich auch heute noch machen. Ich war jetzt wieder auf einem Pilgerweg in Italien unterwegs, diesen Sommer im Urlaub, 300 Kilometer auch durch auf den Spuren des heiligen Benedikt. Und da ist es ähnlich gegangen, an einem Tag, wo schwere Wolken aufgezogen sind und ich eigentlich Jesus gebeten habe, Herr, ich habe jetzt keinen Regenschutz, ich bitte dich, sorge du dafür, dass ich jetzt da nicht nass werde und dann kommt just in dem Moment eben ein Fahrzeug und hält und nimmt mich mit. Also es sind so Erfahrungen, die ich immer wieder in meinem Leben gemacht habe, wenn ich Gott vertraue, auch wenn ich ein Risiko eingehe. Also wenn ich nicht alles bis ins Letzte schon vorsorge, ich selber vorsorge, sondern Gott auch für mich sorgen lasse, dann zeigt er mir auch immer wieder seine Begleitung und dann kann ich auch tolle Überraschungen erleben, die meinen Glauben dann auch wieder natürlich bestärken. Also das ist mir in meinem Leben immer wieder so gegangen und das Gottesbild, denke ich, hat sich bei mir ganz besonders auch durch die Erfahrung im Heiligen Land und durch die Begegnungen mit Jesus in der Anbetung natürlich verstärkt und entwickelt.
Sie haben auch eine weitere wunderbare Erfahrung im Heiligen Land gemacht, in der Anbetung, wo Sie eine Entscheidung treffen mussten, wegen dem Besuch vom Heiligen Vater.
Ja, das haben Sie noch in Erinnerung, habe ich Ihnen mal erzählt, wahrscheinlich, gell? Ja, das war eigentlich ganz ähnlich, das war noch konkreter, ja. Wir waren 1987 im Heiligen Land mit unserem Studienjahr. Und das war just auch das Jahr, wo Johannes Paul II. Seinen zweiten Deutschlandbesuch damals hatte und bei diesem Besuch kam er auch nach Augsburg. Und ich war ja Seminarist der Diözese Augsburg und Papst Johannes Paul II. Hat bei diesem Augsburg-Besuch ja auch unser Augsburger neues Priesterseminar eingeweiht, in dem ich dann einziehen sollte nach meinem Freijahr, also nach diesem Jahr in Israel. Und so war für mich natürlich schon eine hohe Frage da, soll ich nicht wirklich zu dieser Einweihung des Priesterseminars, die am 3. Mai stattgefunden hätte, hat auch dann nach Augsburg zurückkehren von meinem Studienjahr, zumal das Studium bis dahin bei mir bereits beendet war in Israel. Oder soll ich mir noch eine Zeit im Heiligen Land für mich selber einfach weiter gönnen, sodass ich das Land noch intensiver kennenlernen kann, dass ich auch noch regelmäßig in die Anbetung weitergehen kann und. Und das war für mich wirklich eine Frage. Ich hatte auch schon das Ticket für den Rückflug gebucht. Ich hätte es nur noch bestätigen müssen. Also es war alles vorhanden gewesen. Und dann bin ich mit dieser Frage in die Anbetung gegangen und habe Jesus gefragt: Jesus, willst du, dass ich zum Papstbesuch nach Augsburg zurückfahre? Oder meinst du, ich sollte noch einen Monat ist in etwa gegangen. Einige Freunde von mir wollten dann eben am Pfingsten, das war damals der 7. Juni, glaube ich, also einen Monat später dann, nach dem 3. Mai, nach Europa zurückkehren. Das waren über Italien mit dem Schiff. Das war eine Alternative, die mir sehr gut gefallen hätte, also wo man langsam heimkehrt, nicht mit dem Flugzeug im Hauruck, was ja nach so einem Jahr auch ein bisschen ein harter Kulturschock ist. Und dann habe ich gebetet in der Anbetung und habe dann einfach auch die Bibel aufgeschlagen, wie ich es von den Schwestern, wo wir da immer waren, kennengelernt habe und habe mich von einem Wort treffen lassen. Und das Wort lautete eben dann, Lukas im 24. Kapitel ganz am Ende, ich glaube es ist Vers 48 oder sowas ist es, da steht das Wort: bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Und das war so richtig eine Direktantwort, wie man sie eigentlich sonst selten bekommen kann. Bleibt in der Stadt, das war Jerusalem, auch damals in der Bibel gemeint. Und ich war ja in Jerusalem. Und bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet, das ist bei Lukas auch das Pfingstfest ja gemeint. Und bis Pfingsten wollte ich ja dann eventuell bleiben. Und wir haben das dann tatsächlich so gemacht, es ist genauso hinausgegangen. Ich habe noch das Pfingstfest in Jerusalem auf dem Zionsberg, wo auch der Ort des Pfingstfestes ja ist, also wo die Jünger das Pfingstfest erlebt haben, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und am Morgen haben wir noch die Messe dort mitgefeiert und am Abend sind wir dann mit dem Schiff von Haifa aus über Zypern und Kreta, dann Griechenland nach Italien und dann mit dem Zug nach Hause. Und das Beeindruckendste war, der Papstbesuch in Augsburg war ja dann, den ich dann versäumt hatte, in Anführungszeichen, der war ja dann höchst chaotisch abgelaufen, weil es damals einen wolkenbruchartige Regenfälle gab und alle Planungen in Augsburg mussten Hals über Kopf umgeworfen werden. Der Gottesdienst, der ursprünglich am Priesterseminar geplant war, der konnte gar nicht stattfinden. Er musste in den Dom umgezogen werden und teilweise sind die Leute, haben den Papstbesuch selbst vor Ort nicht mitbekommen, weil der Papst umgeleitet werden musste und plötzlich nicht an dem Ort sein konnte, wo eigentlich der Gottesdienst geplant war. Also da hätte ich vielleicht von der ganzen Sache gar nichts gehabt. Und später dann, als wir mit dem Schiff über Italien dann nach Hause sind, sind wir in Ruhe nach Rom gefahren und haben dann bei einer ganz normalen Papstaudienz, die damals noch recht dünn besiedelt war, also da waren vielleicht 3000 Leute bei der Papstaudienz, heute sind es 100.000 teilweise, konnten wir in der ersten Reihe stehen und haben dem Papst sogar die Hand gegeben und wir haben also beste Begegnung auch mit Johannes Paul II. Damals dann gehabt. Also wir sind in keiner Weise zu kurz gekommen. Im Gegenteil, ich habe dann noch über einen Monat das Heilige Land erlebt, was für mich auch im Nachhinein eine ganz, ganz wertvolle Phase noch war, weil ich da sehr viel nochmal vertiefen konnte.
Jesus spricht zu Ihnen ganz konkret und führt Sie sehr eng auf Ihrem Weg. Sie haben erwähnt, der Pfarrer Hesse, hören ist auch ein Element und Gottesvertrauen, das haben Sie vor allem während Ihrer Kindheit erfahren, gelernt, im Krankenhaus. Und wenn man beschäftigt ist mit einer Krankheit, ist es doch sehr schwierig, überhaupt sich frei zu machen, ihm zuzuhören. Wie ist Ihnen das gelungen? Und was könnten Sie uns für Erfahrungen mit auf den Weg geben?
Also ich denke, die wichtigste Erfahrung, die mir durch die Krankheit geschenkt worden ist, ist einfach die Tatsache, dass Krankheit, wenn wir sie Gott übergeben, etwas Gutes wird. Nicht ist in sich, also Krankheit ist nicht von sich aus gut, würde sogar durchaus auch sagen, Krankheit kommt auch vom Bösen, hat sozusagen an sich eine negative Wurzel, aber wie alles Negative können wir es in der Verbindung mit dem Kreuz Jesu, in der Verbindung mit Jesus überhaupt, zu etwas Gutem werden lassen. Oder Gott möchte uns helfen, dass unser Kranksein Segen bringt. Und ich glaube, das ist der wichtigste Schlüssel für jeden Kranken, wie er mit seiner Krankheit umgeht. Solange wir die Krankheit selber sozusagen ablehnen oder gegen sie kämpfen oder auch irgendwo unter ihr jetzt doppelt leiden, nicht nur durch die Schmerzen, die ich habe, sondern auch noch, dass daran leide, dass ich überhaupt eben krank bin und nicht eben irgendwie gesünder bin, solange ich mich dagegen auch auflehne, blockiere ich letztlich auch den Segen, beziehungsweise kann Gott nicht so in ihr wirken. Und das scheint mir, in meinem Leben weiß ich heute, wenn ich nicht krank gewesen wäre, wenn ich nicht diese Behinderung hätte, die ich ja immer noch habe, im Prinzip, sie schränkt mich heute nicht mehr ein im Wesentlichen, aber wenn ich das nicht bekommen hätte, wenn Gott mich nicht krank auf die Welt hätte kommen lassen, oder zumindest durch diese Behinderung, dann wäre in meinem Leben mit Sicherheit vieles nicht so segensreich verlaufen, wie es gegangen ist. Und ich hätte nie so eine intensive Gotteserfahrung machen können. Das ist, denke ich, auch gerade in unserer modernen Welt ein Problem, dass der gesunde Mensch zu wenig aufmerksam wird auf die Liebe Gottes. Und erst eigentlich der Kranke, der einen Mangel an sich erfährt, weil er aus eigener Kraft Verschiedenes nicht kann oder eben die Fragen sich ihm auch intensiver aufdrängen wie einem gesunden Menschen. Der gesunde Mensch kann diese Lebensfragen nach dem Warum und wozu bin ich auf dieser Welt und so eher verdrängen, weil der mehr sich auf seine eigenen Kräfte stützen kann und so. Aber der kranke Mensch hat sozusagen da eine größere Nähe letztlich zur Gegenwart Gottes. Und die, denke ich, sollten wir alle in unseren Krankheiten, egal wo wir, was wir haben und auch wirken lassen, seien Sie sicher, nirgends ist uns Gott so nahe wie gerade dann, wenn ich eigentlich menschliche Defizite bei mir vorfinde, denn das führt nämlich auch dazu, dass ich nicht so stolz bin, dass ich nicht mir so viel auf mich einbilde und umgekehrt mehr Gott in meinem Leben dann einfach wirken lassen kann, weil ich kann es nicht, ich bin schwach, ich bin nicht dazu in der Lage, diese oder jene Aufgabe zu erfüllen, aber Herr, wenn du es willst, dann ist es vielleicht trotzdem möglich, dein Wille geschehe. Also das scheint mir die eigentliche Gnade der Krankheit zu sein, dass wir da uns Gott letztlich sogar mehr öffnen können, ihm mehr vertrauen können.
Also die Gnade, die Krankheit überhaupt anzunehmen als Geschenk, genau. Und dass das zur Heilung führen kann. Welchen Stellenwert nimmt die Anbetung und die Eucharistie ein? Weil das haben Sie jetzt diverse Mal erwähnt, dass es für Sie sehr zentral war oder immer noch ist.
Mhm. Ja, ich meine, in der Eucharistie haben wir einfach als Katholiken die einmalige Möglichkeit der direkten, wirklichen, spürbaren, greifbaren, essbaren Begegnung mit Gott. Eigentlich haben wir damit einen Vorteil, den wir wirklich allen anderen Christen auch voraus haben, den wir nur als Katholiken leider viel zu wenig noch nutzen, würde ich mal sagen. Das ist auf jeden Fall stark ausbaubar und ich beobachte auch, wie Gott uns eigentlich auch mit der Eucharistie in der Gegenwart ganz neu ausrüsten möchte und erneuern möchte. Unser Glaube steht und fällt mit der Du-Beziehung zu Gott. Wir glauben nicht nur an ein diffuses göttliches Wesen, das im Weltall irgendwo umeinander schweift oder die Welt über Jahrmillionen oder von mir aus auch Jahrtausenden nur erschaffen hätte und dann sich später nicht mehr darum kümmert, sondern wir glauben wirklich an einen Gott, der in sich voller Liebe ist. Und Liebe ist Beziehung. Liebe ist etwas, was nur gelebt werden kann, wenn ich jemand begegne. Also wenn das auch ein Mensch, wenn das eine Person ist. Und gerade in der Person Jesu ist diese Person ja sogar Mensch geworden. Also Gott ist Mensch geworden, damit er mir persönlich liebend begegnen kann. Das beste Bild für die Beziehung zu Gott, auch fürs Gebet letztlich, ist ja eben zwei Jungverliebte, die ineinander verknallt sind, wie man das im Deutschen wenigstens sagt, also die eigentlich am liebsten wirklich immer beieinander sind. Und ich glaube, das kann man in der Anbetung leben, nicht unbedingt fühlen. Ein großes Problem unserer Gegenwart ist, dass wir in Bezug auf die Liebe immer Liebe mit gefühlter Liebe verwechseln. Natürlich gehören Gefühle im Bereich der Liebe dazu, die sind auch erlaubt und die sind uns geschenkt, aber sie sind nicht immer da. Das hat damit zu tun, dass die wahre Liebe mehr ist wie Gefühl und gerade auch jenseits der Gefühle sich vor allem in der Treue erweist. Und Treue ist erst dann Treue, wenn sie trotzdem geschieht, wenn auch keine Gefühle mehr oder nicht mehr so viele Gefühle da sind. Und das kann man gerade in der Anbetung besonders auch leben, dass ich kann Jesus begegnen. Ich würde ja auch sagen, wenn ich jetzt in die Anbetung gehe, dann ist für mich nur wichtig, dass ich bei ihm bin. Oder noch mehr, dass er bei mir ist, dass ich mich ihm aussetze, dass ich eine Zeit, wenn es geht eine Stunde, einfach in seiner Gegenwart aushalte, auch wenn es schwer ist, auch wenn meine Gedanken weiß Gott wohin gehen. Das Entscheidende tut ja in diesen Zeiten immer Gott. Wenn ich bete, arbeitet Gott an mir oder heilt er mich. Und eben auch gerade der Punkt der Heilung, wir sind von der Krankheit ausgegangen, ist eigentlich nicht immer ein körperlicher, aber es ist sehr wohl ein innerer, ein Zustand, wo ich in Gott zufrieden bin, wo ich in Gott spüre, dass ich getragen bin, auch wenn ich jetzt trotzdem krank bleibe, wenn ich trotzdem meine Defizite behalte, und irgendwelche Defizite haben wir ja alle, und Gott nimmt uns keineswegs je in unserem Leben alle unsere Mängel, denn dann würde uns ja nur unseren Stolz oder unsere eigene Einbildung schulen. Es geht im Wesentlichen darum, um diese Liebesbeziehung. Er möchte einfach sagen, dass er uns trotzdem liebt und dass er immer einen Plan mit mir hat, und das erlebe ich auch bei vielen, die ich jetzt auch hier in meiner Pfarrgemeinde ja bei der Anbetung beobachte. Wie manche ja schon vielleicht wissen, oder wir können andermal nochmal drüber erzählen, haben wir in unserer Pfarrei hier, in unserer Pfarreiengemeinschaft, wie wir das in unserem Gebiet hier nennen, eine sogenannte ewige Anbetung, die rund um die Uhr funktioniert, jetzt schon seit 14 Jahren, wo also immer jemand in der Anbetung ist, wo über 200 Leute sich daran beteiligen, wo ich bei vielen, von vielen Zeugnissen höre. Erst gestern wieder hat mir eine Frau bezeugt, dass die Anbetung ihr Leben total verändert hat und dass sie das nie mehr hergeben würde. Und mit allen, die sie spricht, die in die Anbetung gehen, bezeugen ihr, wie wertvoll ihre Anbetungsstunde in der Woche, da geht es immer um eine Stunde pro Woche, eben für sie geworden ist.
Die Liebesbeziehung, die Sie zu Gott haben, hat es hier auch schon Störungen gegeben?
Ich möchte auch nochmal betonen, also ich verstehe unter Liebesbeziehung jetzt nicht eine gefühlte Beziehung, sozusagen, dass ich immer da groß etwas spüren würde. Das ist ganz im Gegenteil nicht der Fall, im Gegenteil. Störungen, ja, wie soll ich sagen, das Leben fordert uns immer heraus und Gott schickt uns immer Herausforderungen, wo wir dann manchmal auch an unsere Grenzen geraten. Das hat jetzt Störungen für mich gegeben, wo ich dann meine körperlichen oder meine seelischen Grenzen gespürt habe, was ich ertragen kann oder was ich machen kann. Auch jetzt gerade innerkirchlich leben wir ja immer in einem gewissen Kampf auch, wo sehr viel Widerstände und Ärger und gerade auch innerhalb der Kirche immer wieder passieren. Aber das hat mich nie jetzt, möchte jetzt mal sagen, in eine Glaubenskrise gestürzt, sondern im Gegenteil, es hat mich höchstens in eine menschliche Krise geführt, wo ich gemerkt habe, jetzt kann ich nicht mehr, oder das ist jetzt das Äußerste, was ich ertragen kann. Herr, jetzt musst du wieder. Aber es hat mich sicher nicht in eine Glaubenskrise geführt. Wobei ich auch dazu sagen muss, es gibt Glaubenskrisen, die völlig normal sind. Ich habe es jetzt zum Glück in meinem Leben so intensiv noch nie durchmachen müssen. Glaube ist immer eine Gnade. Und ich kann immer auch nie ganz sagen, warum ich jetzt diese Krisen noch nicht so erlebt habe. Das ist nicht mein Verdienst, das habe ich nicht in der Hand. Das könnte theoretisch auch morgen schon passieren. Aber es gibt natürlich auch einen Weg der Treue, den ich immer so trotzdem lebe. Und das hoffe ich mal, dass mir das geschenkt ist, dass ich auch dann, wenn ich wirklich mal in Krisen käme, die jetzt mehr meinen Glauben betreffen würde, einfach in der Lage bin, trotzdem treu zu sein. Wie Gott dem Einzelnen seine Gnaden verleiht, das ist seine Sache. Wir dürfen nur uns nie was auf unsere eigenen Glauben einbilden. Es ist alles geschenkt. Und ich kann nur sagen, bislang habe ich da jetzt zum Glück in meinem Leben noch keine so schweren Herausforderungen durchmachen müssen, was nicht heißt, dass es immer so bleibt. Ich vertraue aber sehr darauf, dass der Herr mir dann auch wiederum die Kraft zur Treue gibt.
Das sind sehr bewegende Worte, Herr Pfarrer Hesse, und ich hätte eigentlich noch 100.000 Fragen, die mir auf der Zunge brennen, aber langsam neigen wir uns leider am Ende zu von unserem Gespräch. Was mich aber noch interessieren würde, Sie haben ja ganz viele interessante, spannende Projekte realisiert, auch unter anderem die Pilgerreise auf den Spuren des heiligen Franziskus.
Voriges Jahr, genau.
Was sind Ihre zukünftigen Projekte? Können Sie uns da ein wenig einweihen?
Oh, da lasse ich mich immer sehr überraschen, was der Herr vorhat. Ich plane nicht so arg viel voraus. Also mit diesen Pilgerwegen, ich habe ja heuer eben noch einen neuen gemacht, eben diesen Benediktusweg. Den habe ich jetzt, der war auch wunderschön. Da gäbe es noch mehrere. Ich möchte eventuell mit anderen zusammen im nächsten Sommer da auch mal einen Etappen dieser Pilgerwege vielleicht sogar wiederholen. Da habe ich ein bisschen was im Hinterkopf. Ich meine, das Wichtigste, was mir vorschwebt, sind weniger diese Pilgersachen. Das ist mehr so auch für meinen eigenen geistlichen Weg ein bisschen als Stärkung gedacht, als mein Urlaub und so. Das Wichtigste ist mir sicherlich immer wieder die Anbetung, die Ausbreitung der ewigen Anbetung, wo wir glücklicherweise jetzt auch in Deutschland einige hoffnungsvolle Anzeichen haben. Vor kurzem, beginnt in Kürze dann in Köln die ewige Anbetung. Kardinal Meißner hat offiziell alle seine Gemeinden eingeladen, der ewigen Anbetung die Türen zu öffnen, vor allem die größeren Gemeinden. Also wir haben jetzt glücklicherweise einige Aufbrüche vor uns, und ich denke, da werde ich immer wieder auch ein bisschen versuchen, meinen Teil dazu beizutragen, und ich bin auch öfters eingeladen, wo ich dann in anderen Gemeinden zur Anbetung Mut machen darf. Das ist mir eines der schönsten Projekte, die momentan gerade so laufen, und natürlich auch diese Wege dann über die Zellgruppen, wo das dann konkret vor Ort nochmal in den Pfarrgemeinden dann auch gelebt werden kann, denn Anbetung ist soll ja nicht nur ein Akt der Frömmigkeit sein, wo ich privat mit Jesus eine Du-Beziehung aufbaue, das ist natürlich auch schon mal ganz wichtig, sondern dass diese Du-Beziehung dann auch fruchtbar wird für andere. Denn die Du-Beziehung zu Jesus ist immer verbunden dann auch mit einer Aussendung hinein in die Welt. Jesus sagt komm, aber er sagt auch geh. Und in diese Doppelung versuchen wir da auch mit den Evangelisationsprojekten, die wir hier in unseren Pfarreien hier ein bisschen jetzt ausprobieren, anfangen, weil wir einfach weitermachen.
Und was wollen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Ich würde Sie immer einladen, vor allem an jeder, das an seiner Jesus-Beziehung weiterarbeitet. Das ist immer ausbaubar, und ich glaube ganz besonders die eucharistische Anbetung, wo auch immer sie erreichbar ist und möglichst auch vor geschlossenem Tabernakel, selbst dann, wenn keine Tabernakel erreichbar sind, auch zu Hause irgendwo vor einer Kreuz oder vor einem Kreuz oder einer Ikone. Es geht immer um diese Du-Beziehung mit Jesus und um, dass man sich von Jesus ansprechen lässt, auf ihn hören beginnt, auch über die Bibel, über die Heilige Schrift, dass man diese Jesus-Beziehung intensiviert. Das wünsche ich jedem, und jeder, der sich darauf einlässt, wird merken, was ihm das bringt und dass ihm das auch wirklich innerlich vorwärts bringt.
Danke vielmals, Herr Pfarrer Hesse, für diese stärkenden Worte.
Bitte schön.
Ich danke Ihnen auch, dass Sie uns überhaupt diese Offenheit gezeigt haben. Berufungsgeschichten sind immer etwas Persönliches, und da spricht man sehr oft nicht sehr gerne darüber. Und ich möchte mich nochmals ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin viel Früchte bringen dürfen und dies für alle Menschen und auch vor allem im Rahmen des Pfarrzählsystems in Türkheim und insbesondere auch im Rahmen des Projektes der Anbetung und das auch, was Sie jetzt erwähnt haben vom Kardinal Meißner, wo geplant ist, und viel Gottessegen. Und wir freuen uns weiterhin auf Ihre Beiträge, natürlich auch auf die Gottesdienstübertragungen, die wir jeweils hören von Radio Horeb. Danke vielmals.
Sehr geehrter Gott, auch Ihnen. Ja, danke für die Gelegenheit. Mache ich immer auch gerne. Das ist auch eine Freude für mich, wenn man ein bisschen erzählen darf, was Gott einem im Leben schon geschenkt hat.
Danke. Schön. Und dürfen wir noch den Segen haben, Herr Pfarrer Hesse, zum Abschluss? Ja, gerne. Ja.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
segne und behüte und begleite euch und alle, die jedem Einzelnen anvertraut sind, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Amen.